Aus Bernis Bergung. »Warum glaubst du, dass es das Ende ist?«, fragte sie vorsichtig. Er sah sie an und schluckte. Und in seinem leicht flackernden Blick sah sie etwas, was sie noch nie in Heinrichs Gesicht gesehen hatte und was sie über die Maßen erschreckte. Angst. »Was kann uns schon passieren?«, versuchte sie ihn zu beruhigen. »Keiner von uns war auch nur Parteimitglied, außer Gunther, und das zählt nicht. Der war, was alle Jungen waren.« Heinrich hob den Kopf, den er zwischen die Hände genommen hatte. Die Angst war ihm nicht mehr anzusehen. Er hatte jetzt eher seine übliche Herablassung, fast etwas wie Verachtung im Blick. »Dies ist das Ende«, sagte er mit einer Art kalter Entschiedenheit. »Was folgt, ist die Abrechnung. Wir werden drauf zahlen müssen. Und wenn Sie Auge um Auge abrechnen, dann...« »Was dann?«, fragte sie erschrocken. »Arbeiten, Geld verdienen, seine Familie ernähren, eine Firma leiten. Seit wann ist das denn verboten? Seit wann ist das strafbar? Seit wann gibt es da etwas zu befürchten?« Heinrich warf den Kopf zurück und lachte. Es war ein böses Lachen. »Das werden die Amerikaner anders sehen. Wenn sie hierher kommen, werden sie die KZs bereits gesehen haben. Weißt du, was ein KZ ist? Ein Arbeitslager, ja. Die SS hatte Rentabilitätsberechnungen. Das Leben eines Häftlings wurde mit der durchschnittlichen Dauer von einem Dreivierteljahr angegeben. Weißt du, was das heißt? Menschen wurden systematisch vernichtet. Nicht einfach schlecht ernährt. Überlegt, bewusst, gezielt vernichtet.« »Das habe ich nicht gewusst«, sagte sie langsam. Und dann sagte etwas aus ihr heraus: »Doch, ich habe es gewusst. Irgendwie. Menschen verschwinden nicht spurlos, bloß weil sie Juden, Kommunisten oder Gewerkschaftler sind.« Sie erschrak über das, was sie da sagte. »Ich habe nie danach gefragt. Weder als Dr. Schwarz verschwunden war, den wir ja lange als Hausarzt hatten, schließlich ging schon lange niemand mehr zu einem jüdischen Arzt, und ich habe eben immer nur gemacht, was alle gemacht haben. Noch als dieser Hugo Schönfeld von der Gewerkschaft verhaftet wurde, was hätte mich schließlich ein Gewerkschaftsredner kümmern sollen?« »Tja«, sagte Heinrich unüberhörbar ironisch, »was hätte dich das alles kümmern sollen, wo du doch mit dem silbernen Löffel im Mund geboren bist?« »Und Bernhard? Hat er ihm etwa etwas genützt, der silberne Löffel?« fuhr sie auf. »Ach ja, Bernhard, das ist ja jetzt wohl auch kein Ruhmesblatt mehr«, sagte er wegwerfend. Der Boden fing an zu vibrieren, die Fensterscheiben klirrten, die Panzerketten rasselten wieder weiter. Das Geratter dröhnte in ihrem Kopf und schmerzte hinter der Stirn. »Bernhard als Ruhmesblatt. Was sollte dieses merkwürdige Gerede?« Mit dem Gerassel und dem Klirren war die Angst wieder über Heinrich gekommen. »Sie werden mich verhören. Über unsere Zweigstelle in Schlesien. Warum wir KZ-Häftlinge eingestellt hatten. Unsere Verbindung zur SS. Über unsere Fremdarbeiter hier am Ort und wie sie umgekommen sind. Sie werden die Produktion stoppen, Rüstungsgüter beschlagnahmen.« »Wir werden es schon schaffen. Du hast Konten in der Schweiz, internationale Verbindungen.« Heinrich lachte wieder sein böses Lachen. »Sie werden alles sperren, darauf kannst du dich verlassen. Wir sitzen in der Falle.« Je länger das Gerassel dauerte, desto ärger hatte Heinrich an seiner Angst zu würgen. »Selbst wenn sie dich verhören, du hast doch nichts Illegales getan. Du hast dich doch mit allen immer ans Gesetz gehalten«, versuchte sie ihn zu trösten. Heinrich Schneider tat jetzt etwas, was er seit Menschengedenken nicht getan hatte und worüber sie völlig außer Fassung kam. Er schrie sie an. »Begreifst du denn nicht, dass wir 12 Jahre lang von verrückten Kriminellen regiert worden sind, die jeden Paragraphen so formuliert haben, dass er ihnen in ihre rassistischen, ausrottungswürdigen Hirngespinste gepasst hat? Begreifst du denn nicht, dass wir, die braven, gesetzestreuen Bürger, jetzt mit ihnen im Gestrüpp ihrer Paragraphen hängen wie die Fliege im Netz der Giftspinne?« Heinrich versank nach diesem Ausbruch in dumpfes, angstvolles Brüten. Sie sah ihm dabei zu, wusste nicht mehr, ob es die Panzerketten waren, die gegen ihre Schädeldecke dröhnten, oder Heinrichs Geschrei von den verrückten Kriminellen, und sie fragte sich, wo er das mit den verrückten Kriminellen auf einmal hernahm. Heinrich hatte Aßmann zwar einen skrupellosen Aufschneider, aber niemals einen verrückten Kriminellen genannt. Er hatte sich mit keinem Wort gegen die Arisierung des ersten Modehauses am Platz gewehrt, wusste er doch genau, dass Schwager Philipp dabei die Hand im Spiel hatte. Heinrich war nicht der Mann, der sich den Mund verbrannte, wenn ein gutes Geschäft zu machen war. Und mit den Nazis waren gute Geschäfte zu machen. Und niemand hatte je gefragt, solange die Geschäfte gut gingen, auf wessen Kosten die Geschäfte gut gingen. Hätte sie nicht mit Heinrich Schneider in der schwärzesten Stunde seines Lebens bei geschlossenen Fensterläden unter dem Rasseln amerikanischer Panzer ausharren müssen, sie würde vielleicht heute noch daran glauben können, dass es immer nur darauf ankam, ob ein Geschäft gut oder schlecht war und dass man nie danach fragen müsse, auf wessen Kosten es ging. So aber hatte sie eine ganze Stunde lang unter ohrenbetäubendem Krach Heinrichs Angst gesehen und mit den offenbar ganz falschen Worten zu lindern versucht. Und sie hatte in diesem Augenblick und damit für immer erfahren, dass das sein wahres Gesicht war hinter all den anderen Gesichtern, die sie kannte. Aber sie? Was hatte sie getan, dass sie sich erheben konnte über ihn, der es immer schon gewusst und hinter seinen vielen verschiedenen wohlbekannten Gesichtern verborgen hatte? Sie hatte ja nicht einmal wissen wollen, wohin die Verschwundenen verschwunden waren und auf welche Weise. Sie hatte den aus Frankreich beschafften Cognac von Sturmbannführer Aßmann keineswegs verschmäht und sich davon einen solchen Vorrat eingetan, dass er noch bis in Alfreds Zeiten reichte. Welches Recht hatte sie, Heinrich anzuklagen, weil er auf Aßmanns Vorschlag, kriegswichtige Rüstungsinvestitionen nach Schlesien zu verlegen, er werde ihm alles Nötige an Menschen und Material beschaffen, eingegangen war?